Ich danke, dass du uns siehst heute Morgen. Danke, dass wir ganz entspannt sein dürfen, Herr, weil wir in deiner Hand sind, Herr. Weil du Linnea siehst, die jetzt nach Portugal geht. Weil du uns siehst, wo wir vielleicht am Struggeln sind und nicht weiterkommen, wo wir krank sind, wo wir vielleicht heute Morgen mit Gedanken in diesen Gottesdienst gekommen sind, wo wir nicht wissen, wie soll es weitergehen. Danke, dass du uns siehst, Herr, und dass du hier bist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du heute Morgen durch dein Wort redest, Herr, dass du dein Wort lebendig machst. Und ich möchte dir danken für das, was du getan hast die letzten Monate in dieser Gemeinde, dass Menschen einen nächsten Schritt gegangen sind, sich entschieden haben, dass sie sich haben taufen lassen, Herr, dass neue Kleingruppen entstanden sind, dass Menschen gesund geworden sind, dass Menschen geheilt worden sind, dass Menschen befreit worden sind, freigesetzt worden sind. Ich möchte dich bitten, dass du jeden segnest, der sich hier einbringt, Herr. Und ich danke dir dafür vor ganzem Herzen, für diese reiche Ernte. Ich danke für das, was du getan hast, für jeden Support, für jede Versorgung und ja, danke, dass du uns auch persönlich versorgst. Amen. Amen. Ja, Amen. Ich möchte Gott einfach dafür Danke sagen, weil es ist echt seine Ehre. Alles, was wir hier erleben, das ist seine Gnade. Und die größte Ernte steht noch aus, da kommen wir noch hinein. Und wir waren letzte Woche waren wir auf einer Leiterschaftskonferenz, Rosi und ich vom BFP. Und da waren wir über 1700 Leiter und Leiterinnen und verschiedene Werke und aus ganz Europa waren da Menschen. Und es war so Hammer zu sehen, was Gott in Europa, in Deutschland tut, dass neue Gemeinden entstehen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass es so viele coole Initiativen gibt, wo Menschen gerettet werden. Und weißt du, die größte Ernte steht noch bevor. Und dafür müssen wir beten und sollen wir Danke sagen, aber da müssen wir diesen Herzschlag haben. Gott, ich will dabei sein. Ich will ein Erntearbeiter sein in deiner Ernte, die noch bevorsteht. Und ich fand es so cool, der Johannes Müller ist nächsten Sonntag hier predigt. Vielleicht wird er selber erzählen. Jetzt am Freitag bei der mobilen Kirche im strömenden Regen in Bremen-Nord war es, glaube ich, haben sich 8 Menschen im Bushäuschen für Jesus entschieden. Die standen da im Regen und da haben sich 8 Menschen, wo eigentlich gar keiner war, haben sich für Jesus entschieden. Und wir erleben mehr und mehr, dass Gott Menschen ruft, Menschen zieht und deswegen sei mutig. Ja, ich habe gelernt letzte Woche, die 90 Minuten hier, das ist nicht Gottesdienst, sondern die 110.000 Minuten draußen, nee, 110.000, 10.000 Minuten draußen, noch mehr, in der Woche, das ist Gottesdienst. Und rechne damit, dass Gott, wenn du rausgehst, dass Gott draußen, wenn du draußen unterwegs bist im Alltag, durch dich eine reiche Ernte einbringen möchte. Ja? Und das will er einfach. Egal wie schwach du bist, egal wo du dich fühlst, egal ob du krank bist, oder sagst, ich kann nicht mehr so, hey, egal ob du betest, er ist mit dir. Ja? Halleluja. Jesus sagt, er sagt in Matthäus 9, 37, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und deswegen sagt Jesus, darum bittet den Herrn, bittet Gott, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Das heißt, wir sollen Gott bitten, dass er noch mehr Leute an den Start holt. Ja? Und wenn du darum bittest, dann bist du automatisch auch drin. Dann sagst du, ja Herr, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich möchte andere einladen, mit anzupacken. Ich habe letzte Woche gelernt, man muss die Leute einladen, mitzuarbeiten. Man muss sie einladen, sagen, hey komm, lass uns den nächsten Schritt gehen. Hey komm, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, diese Ernte mit einzuholen. Und dass du dich selber zur Verfügung stellst. Und ich habe gedacht, worüber predige ich heute? Und das Thema ist heute, Jesus ist der Seemann. Ja? Jesus Christus ist der Seemann. Und wir kennen eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Die gibt es im Markus. In Matthäus, Markus und im Lukas. Und ich möchte die heute aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, die kennt ihr alle. Das ist die Geschichte vom Seemann, von dem Bauer, der Samen sät oder von dem vierfachen Acker, kann man auch sagen. Und Jesus, er ist dieser Seemann. Ja? Er ist derjenige, der das Wort Gottes austeilt. Jetzt ist Jesus ja beim Vater im Himmel und heutzutage bist du und ich, wir sind der Seemann. Wir sehen das Wort Gottes aus. Wir sind diejenigen, die sagen, hey, Gott liebt dich. Gott sieht dich. Und Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Das heißt, wir sollen das Wort Gottes teilen. Ja? Und das Wichtigste ist einfach, um zu verstehen, das Wichtigste ist, dass deine Beziehung zu Gott stärker wird. Ja? Dass du nah beim Papa dran bist, näher. Dass du mehr Zeit mit ihm verbringst. Und dass du beim Vater bist und aus dieser Qualitätszeit beim Vater bekommst du Kraft und wirst Jesus immer ähnlicher. Und wenn du Jesus immer ähnlicher wirst, weißt du, was dann passiert? Jesus hat das genauso gemacht, dann kann der Heilige Geist mehr wirken und mehr durch dich Dinge tun, die er längst vorbereitet hat. Das heißt, beim Vater sein, ähnlicher wie Jesus werden und dann den Heiligen Geist Raum geben. Ja? Okay, lesen wir das mal. Lukas 8, ich lese es mal ganz kurz vor und dann gehen wir diese Verse so ein bisschen durch. Lukas 8, ab Vers 4, da heißt es, als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis, diese Geschichte. Ein Bauer ging aufs Feld, sagt er, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Erstens. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Zweiter Boden, ne? Wieder andere Körner fielen mitten ins Dorngestrüpp. Diese schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass es sie schließlich erstickte. Das ist der dritte Boden. Und dann sagt er, die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Und dann kommen die Jünger und sagen, Jesus, was erzählst du denn da, was verstehen wir nicht? Erklär uns das doch bitte. Und dann sagt Jesus, okay, ich erkläre euch mal, was ich damit meine. Und dann lesen wir weiter. Er sagt im Vers 11, das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist Gottes Botschaft oder das Wort Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, ja, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie wieder aus ihren Herzen heraus, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder von davon ab. Und dann sagt Jesus, und das ist der vierte Boden, das ist das, was Gott für dich und für mich, ist der dritte. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornen gestrüppten, bewucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Und der vierte Boden ist das, was Jesus heute Morgen, glaube ich, dir und mir sagt, dass wir diese Menschen sind oder werden. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an, sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Und diese Frucht, dieses Fruchtbringen, das ist, wenn du an Gott dran bist. Das machst du nicht aus deiner Kraft heraus, sondern das macht Gott in dir, diese reiche Frucht bringen. Ja? Wenn die Voraussetzungen richtig sind. So, jetzt überlegen wir mal. Heute, wenn du heute vom Land kommst, da fahren die Traktoren, die Saatmaschinen und es wird heutzutage alles maschinell ausgesät. Also alles präzise, korrekt mit großen Maschinen. Und früher war es so, mein Papa hat das noch gemacht, der hat so einen riesen Sack gehabt, da war Saat drin. Er hat die Saat genommen, reingegriffen und hat die Saat so auf den Acker gestreut, auf den Garten gestreut, wo auch immer. Und das Ding ist natürlich so, in dem Moment fällt die Saat nicht nur auf den guten Boden, sondern sie fällt auch auf den steinigen Boden, sie fällt auch neben den Acker, wo der Weg ist und sie fällt auch dahin, wo Unkraut, Gestrüpp und Dorn sind. So muss man sich das vorstellen. Und diese unterschiedlichen vier Böden, die beschrieben sind, da wird dein Herz beschrieben, da wird mein Herz beschrieben. Das heißt, dein Herz ist entscheidend. Ja, der Zustand deines Herzens ist entscheidend, wie du diese Botschaft aufnimmst, ob du sie aufnimmst und wie du sie verarbeitest und ob da Frucht entstehen kann. Das bedeutet, an dem Tag, wo du zu Jesus kommst und gerettet wirst, möchte Gott dein Herz heilen, er möchte es heil machen. Er möchte es wiederherstellen, weil wenn du ein kaputtes Herz hast, wenn du einen kaputten Charakter hast, kann da nichts wachsen, kann da nichts passieren. Das heißt, der Boden steht für die unterschiedliche Art und Weise, wie wir auf Gottes Wort und auf Gott reagieren. Und im Sprüche 4, Vers 23, da heißt es ja vor allem, aber behüte dein Herz. Weil was? Weil dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Aus dem Herzen kommt das Leben. Das heißt, wenn mein Herz kaputt ist, wenn ich mein Herz nicht Gott gebe und nicht gesund werde, dann kann ich auch keine, werde ich keine Frucht bringen. Es ist einfach ein Prinzip von Saat und Ernte. Das ist ein geistiges Prinzip. So, das erste Prinzip heute Morgen, um das zu erleben, das Wort Gottes aufzunehmen, zu hören und um geistig zu wachsen, ist erstens, du musst offen sein. Ich muss mich öffnen. Ich muss es hören, ich muss umkehren, ich muss es reflektieren, ich muss mich entscheiden. Und der Grund, warum Menschen nicht wachsen, also ein Grund ist, der erste Grund ist zum Beispiel, weil sie nicht wachsen wollen, weil sie sagen, das ist nichts für mich, das Wort Gottes, und Jesus, keine Ahnung, will ich nicht. Und das zweite ist, dass sie nicht wachsen können, weil ihr Herz blockiert ist, weil ihr Herz kaputt ist, weil ihr Herz belastet ist, weil da so viele unzählige Ursachen in deinem Leben sind, die dein Herz quasi, wie soll ich sagen, wie in einem Käfig halten. Weißt du, hier in der Stadt Bremen gibt es tausende von Menschen, wenn du mal rausgehst, es gibt viele, viele, die offen sind. Wenn du ihnen sagst, hey, kennst du Jesus? Dann werden sie sagen, nee. Und du wirst mit ihnen super ins Gespräch kommen. Aber es gibt auch ganz viele, die keinerlei Offenheit gegenüber dem Evangelium haben. Die sagen, mit Kirche und mit Gott will ich nichts am Hut haben. Ja, warum ist das so? Also erstmal kennen sie die Bibel nicht, sag ich mal. Sie kennen Gott nicht und sie kennen Jesus nicht. Weil wenn sie Jesus kennenlernen würden oder kennen würden, wüssten sie, wie liebevoll er ist und dass er nur das Beste möchte und dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben. Aber weil sie ihn nicht kennen, lehnen sie ihn ab, weil sie Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit, durch ihr Leben, wie sie behandelt worden sind, durch ihre Verletzung, durch ihr Trauma, sagt man heute. Durch das ganze Leben sind sie geschliffen worden und sagen, ich will das nicht. Jesus sagt, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Ja, das heißt, dieser Same wird sofort weggenommen. Und zwar kann man das sich so überlegen, ich weiß nicht, ob ihr Trampelpfade kennt, ich weiß nicht, ob ihr Wege kennt, die ganz schmal sind. Trampelpfade sind schmale Wege, die sehr verdichtet sind, ja. Gibt es zum Beispiel auf dem Acker, in der Natur, in der Bretagne, vielleicht in Irland. Wenn du irgendwo oben an so einer Felsdings langläufst, gibt es Trampelpfade und die sind sehr verdichtet. Und sie sind sehr, sehr schmal, diese Trampelpfade. Das heißt, sie sind sehr, sehr eng. Und die Herzenseinstellung von diesen Menschen ist erstmal hart und sehr eng. Ja? Und sehr schmal. Und sie sagen, bitte erzähl mir nicht von deinem Gott, ich weiß schon alles. Oder lass mich in Ruhe mit Kirche. Ich habe meine Entscheidung bereits getroffen. Die Bibel sagt, dass die Vögel kommen, bevor die Saat Wurzel bilden kann. Und diese Vögel, das sind ja so die Teile, die da oben rumfliegen. Man kann fast sagen, ja, so wie der Teufel in der unsichtbaren Welt im zweiten Himmel herrscht, kommen die Dämonen und ziehen das wieder weg. Also die, ne, die über uns sind und ziehen das wieder aus dem Herzen heraus. Das Problem ist einfach, dass die Menschen, die so handeln, Gott keine Chance geben. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch, da sagte jemand auch, ich habe als 14-Jähriger gebetet, ich war krank, ich hatte eine Notsituation und Gott hat mir nicht geholfen. Wo ist denn dein Gott? Wo ist dein Gott? Warum hat er mir nicht geholfen? Und dieser Mensch ist so hart und verbittert in seinem Herzen. Und dann ist es so, dass diese Leute Gott keine Chance geben, weil sie nicht wirklich offen sind, weil sie vielleicht nicht mal beten. Weil sie nicht mal sagen, Gott, ich gebe dir noch mal eine Chance, ich glaube, dass du Wunder tun kannst. Wir geben ihm nicht die Chance, weiterzukommen, weil wir nicht an Gott glauben wollen. Wir sind hart und verschlossen. Warum sind Menschen hart und verschlossen? Es gibt viele Gründe, tausende von Gründen. Aber ein Grund kann zum Beispiel sein, dass du Angst hast oder dass die Menschen Angst haben. Dass sie sagen, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Gott mir zu nahe kommen könnte. Ich habe Angst davor, was Gott mir vielleicht sagt. Ja, manchmal geht es sogar uns Christen so. Ja, ich habe Angst, dass Gott mir nahe kommt. Wer weiß, was er mir sagt? Wer weiß, was Gott über mich denkt? Aber wenn du so denkst, denkst du schon falsch über Gott, weil Gott kommt nicht, um dir eins drüber zu hauen, sondern er kommt mit Liebe, mit Wahrheit. Er kommt immer, um dir zu helfen, wenn du ein Christ bist. Und wenn du kein Christ bist, kommt er genauso, noch viel stärker. Manche haben Angst davor, Christen zu werden, weil sie denken, wenn ich Christ werde, darf ich nichts mehr machen. Dann werde ich so ein religiöser Spinner, der irgendwo rumläuft und komisch ist. Nein, überhaupt nicht. Andere haben Angst davor, ihre Freiheit zu verlieren. Ja, dann kann ich ja nicht mehr so leben, wie ich bisher gelebt habe. Das Problem ist, ohne Jesus bist du gefangen in einem Käfig des Lebens. Und das Leben, wir sehen es ja heutzutage, es wird immer dramatischer. Die Leute ohne Gott sind erschöpft, sind krank, sind ohnmächtig, hoffnungslos. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und wenn du ohne Gott lebst, ja, auf dieser Erde, hast du schon mal das Leben überhaupt nicht. Und wenn du dann sterben solltest, dann ist es so, dass du wirklich das Leben nicht mehr hast, sondern die ewige Trennung von Gott erlebst. So, der zweite Grund ist, warum Menschen ein hartes Herz haben, weil sie Wut, Ärger und Zorn zugelassen haben, weil sie verletzt worden sind, weil sie bitter geworden sind. Bitterkeit ist auch so ein Grund. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber vielleicht bist du verletzt worden, sogar von Menschen aus der Gemeinde. Vielleicht sogar habe ich dich als Pastor verletzt und du sagst, also wenn der Christ ist und wenn der mich verletzt, will ich damit nichts zu tun haben. Aber ich sage dir, lass nichts zwischen dir und Gott kommen. Weder ein Mensch, weder eine Situation, sondern verstehe, der Papa im Himmel, er sieht dich, er liebt dich und er ist nicht so wie ich oder Rosi oder irgendein Mensch. Ja? Ganz wichtig. Das Problem ist einfach, wenn du in deinem Herzen bitter geworden bist, mit einem bitteren Herzen kannst du niemals wachsen. Ganz im Gegenteil, sobald du hart und bitter geworden bist, bleibst du stehen, du stagnierst und es geht sogar rückwärts in deinem Leben. In Jeremia 17,9, da heißt es, da sagt Jeremia im Alten Testament, er sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wo habe ich gedacht? Wer kann es durchschauen? Eine andere Übersetzung sagt, nichts auf dieser Welt ist so bösartig und unheilbar krank wie das menschliche Herz. Nur ich, der Herr, kann es, sagt er. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Wow. Im Neuen Testament ist es so, ja, wir werden dafür Rechenschaft ablegen müssen. Aber im Neuen Testament ist es so, dass du sagst, Jesus, ich habe viel dummes Zeug gemacht. Ich habe gesündigt, ja, ich habe Schuld vor dir. Und ich weiß nicht, wohin mit meiner Schuld, aber ich kann zum Kreuz kommen. Ich kann sagen, Jesus, danke, dass du das für mich getan hast. Und dem, wenn du das für dich nimmst, kannst du gerettet werden und kannst zu Gott kommen und sagen, Gott, durch Jesus Christus vergibst du mir. Das heißt, Gott wird dich dann nicht mehr richten für deine Taten, die du verdient hast. Aber was will ich sagen? Er sagt, das Herz des Menschen ist bösartig und unheilbar krank. Schau dir die Welt an. Schau dir die Nachrichten an. Wenn du die Kinder in der Kita siehst, ja, also Kinder in der Kita, und die fangen an, sich zu streiten, das eine Kind haut dem anderen Kind eins auf die Nase und es wehrt sich und schlägt, ja, dann ist es so, das musst du dem Kind nicht irgendwie sagen oder beibringen, sondern das ist in dem Kind drinne. Wenn das Kind sich angegriffen fühlt, wehrt das Kind sich. Und Kinder hauen dem anderen Kind eins auf die Nase. Warum auch immer. Weil unser Herz, weil das Herz des Menschen einfach so ist. Weil das Herz bösartig und unheilbar krank ist. Und das siehst du schon bei kleinen Kindern. Und du musst ihnen das nicht beibringen. Ja? Du musst ihnen das nicht beibringen, sich so zu verhalten. Weshalb bringen Kinder, Jugendliche andere um? Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, aber ich habe es vor 10, 20, 30 Jahren nicht in Deutschland erlebt, dass Jugendliche wie der 14-Jährige jetzt einen 6-Jährigen in Pragsdorf bei Neubrandenburg umbringt. Warum ist das so? Weil das Herz des Menschen bösartig ist, unheilbar krank ohne Gott. Das heißt, ohne Gott wird diese Welt immer hoffnungsloser, immer schlimmer. Es wird nur krasser werden, es kann gar nicht anders. Deswegen, wenn dein Herz hart geworden ist, bitter geworden ist, bitte Gott, dass er dein Herz berührt. Der dritte Unterpunkt ist Stolz. Stolz hält uns davon ab, empfänglich für Gott zu sein. Du sagst vielleicht, hey, ich kann mich um mich selbst kümmern, ich brauche Gott nicht. Also wenn ich mich auf Gott verlasse, dann kann ich das auch gleich selbst machen. So reden manche Menschen. Ich brauche Gott nicht. Aber es wird Momente geben in deinem Leben, vor allem dann, wenn du von dieser Erde gehst, wo du merkst, ich brauche Gott. Wenn du also wachsen willst, wenn du weiterkommen willst, ist die erste Sache, die du sagen musst, Gott, ich beuge mich vor dir, hilf mir, ich will offen sein. Ich möchte alle Angst, Bitterkeit und jede Hartherzigkeit ablegen, jeden Stolz. Schenk mir ein offenes Herz. Der zweite Punkt ist, ich muss entschlossen sein, du musst entschlossen sein. Was bedeutet das? Du musst dich entscheiden zu sagen, ja, ich möchte wachsen. Ich möchte auf jeden Fall im Glauben wachsen, ich möchte weiterkommen. Koste es, was es wolle. Ich möchte geistiges Wachstum erleben. Du bist Gott Oder wir sind Gott immer so nah, wie wir ihn ranlassen. Ja? Und Gott sagt jeden Tag, hey, ich bin da für dich. Ich bin eigentlich direkt vor deiner Herzenstür. Aber oft ist es so, dass wir ihn nicht ranlassen. Weil wir, keine Ahnung, weil wir denken, wir haben gesündigt, wir haben Fehler gemacht, jetzt ist Gott ganz weit weg und er ist böse mit mir. Nein, Gott ist immer da und Gott liebt dich mit einer Liebe, die so genial, so groß ist, die so überwältigend ist. Und diese Liebe ist niemals weniger als vor einer Minute oder in einer Stunde. Das Problem ist nur, dass wir denken, Gott ist sauer auf mich. Gott ist böse mit mir. Das heißt, du kannst Gott immer so nah sein, wie du dich selbst entscheidest. Und wenn du Menschen siehst, die geistlich reif sind, dann ist es deshalb, weil sie gesagt haben, ich möchte mit Jesus vorwärts gehen, ich möchte wachsen. Es braucht eine Entscheidung. Wenn du ein Baby siehst, ja, also so ein Baby, es trinkt nur Milch, es isst nur Brei, es muss gepampert werden oder also Pampers braucht es. Und manchmal sind wir als Christen genauso, ja. Glaubst du wirklich, dass ein Baby, ein kleines Baby wirklich arbeiten und Frucht bringen kann? Nein, es muss versorgt werden. Deswegen sagt das Wort Gottes, du sollst erwachsen werden. Du sollst irgendwann anfangen, Schwarzbrot zu essen. Du sollst nicht nur Milch trinken. Du sollst nicht dieses Baby bleiben, sondern du sollst erwachsen werden. Und um dahin zu kommen, musst du dich entscheiden, ich möchte wachsen. Ich möchte geistig vorwärts gehen. Jesus sagt dann im Vers 6, andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Jetzt muss man wissen, dass der Boden in Israel nicht so ist wie in Bremen oder in Niedersachsen, wo du vielleicht wohnst. Oder vielleicht dein Gartenbalkon, wo du so deine Pflanzen da hast in diesen Dingern. Der Boden in Israel ist anders. Der Boden in Israel ist so, dass du nur ein ganz bisschen Muttererde hast, so ein paar Zentimeter, und dann kommt harter Kalksandstein. Das heißt, dieser Boden, wenn hier steht, ist felsig, ist damit gemeint, dass da keine Felsen im Boden sind, sondern dass der Boden sehr, sehr hart ist und dass die Mutterschicht, also die Mutterbodenschicht, nur ein paar Zentimeter tief ist. Das heißt, wenn du da eine Pflanze pflanzt, was Jesus sagt hier, dann wird sie nur vielleicht 2-3 Zentimeter tief wachsen können, diese Pflanze. Dann kommt das Grundgestein, dieser harte Kalkstein, und dann ist vorbei. Das heißt, die Wurzeln können nicht tiefer wachsen. Und wenn dann der Wüstenwind kommt und die Sonne und die Hitze, so wie im Iran zum Beispiel oder im Irak, und wenn dann niemand kommt und diese Pflanze bewässert, vertrocknen die Pflänzchen. Und Jesus sagt, die Menschen sind genauso. Manche Menschen sind genauso. Er sagt, sie hören zwar die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Ja, eine Zeit lang halten sie sich zu Gott. Doch wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Hat das schon mal jemand erlebt? Dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird? Ja? Damals habe ich gedacht, Jesus, danke, jetzt bin ich bei dir, du hast mich gerettet, das Leben wird herrlich, es geht nur noch bergauf. Aber das ist leider nicht so, sondern wenn du Jesus nachfolgst, kann es sogar härter werden als vorher. Weil du nicht mehr von dieser Welt bist. Du lebst auch noch auf dieser Welt, aber Gott hat etwas Neues in dich hineingepflanzt. Du bist ein Kind Gottes, der Heilige Geist wohnt in dir. Und das System, der Zeitgeist, das Leben auf dieser Erde ist komplett gegen dich. Denk an die Predigt von Noah. Denk daran, wie Noah gelebt hat. Vom vorletzten Mal, glaube ich, war es. Ja? Und das Problem ist, dieser Boden bei diesen Menschen hier, die eine Zeit lang glauben und Gott nachfolgen, ist, dass sie eine oberflächliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Sie haben gesagt, ja, Jesus, ich brauche dich, ich will gerettet werden, alles gut. Aber in dem Moment, wo es hart wird, sagen sie, nee, also das ist mir zu krass. Also, nee, dann gehe ich doch lieber meinen alten Stiefel. Also, die letzten 30 Jahre ohne Jesus, ich weiß ja, wie das funktioniert, das schaffe ich auch so. Das heißt, sie fallen vom Glauben ab, sie folgen Jesus nicht mehr nach. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an und dann gehen sie raus, sind absolut begeistert und sagen, wow, war das eine starke Predigt heute? War das ein starker Gottesdienst? Dann gehst du auf die Straße, steigst in die Bahn oder ins Auto und alles ist weg. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Oder du gehst voller Ermutigung nach Hause, bist voll ermutigt und heute Abend hast du richtig ein Desaster zu Hause, weil irgendwas passiert oder morgen auf der Arbeit und du sagst, ach, das kannst du auch alles vergessen mit dem Glauben. Wenn du so denkst und so glaubst und so handelst, dann glaubst du dem Teufel, dann hast du Lügen in dir drinne, dann glaubst du der Lüge und hast nicht diesen, dann ist das genau, was in Vers 13 steht, ey. Vielleicht könnt ihr mal Vers 13 anwerfen. die Technik. Dann kann man das nochmal nachlesen. Habt ihr das schon gelesen, die Bibeltexte? Okay, alles klar, danke. So, wir nehmen uns also Dinge vor, wir machen einen guten Vorsatz. Ja, Herr, ich will mehr beten, mehr Lobpreis machen, ich will in der Bibel lesen und dieser Vorsatz hält dann 2 Minuten oder 20 Minuten oder 2 Stunden, 2 Tage. Und das Problem ist einfach, dass du auf dein Gefühl achtest. Mein Gefühl, mir geht's gut, oh, Gott ist mir nah, ich fühle mich ganz in Watte geborscht und meine Geschwister sind ganz lieb zu mir, es ist alles toll. Und sobald das Gefühl weg ist, denkst du, Gott ist nicht mehr da. Das heißt, du musst dich entscheiden, es braucht eine Tat. Du musst dich entscheiden, wachsen zu wollen. Solange du dich nicht entschließt, wachsen zu wollen, wird es auch nicht passieren. Ja? Deswegen gib dich bewusst in die Hände des Vaters. Und das Wichtigste ist einfach, dass du nah bei Gott bist, dass du sein Wort liest, dass du betest, dass du Lobpreis machst, dass du in eine Zweierschaft gehst, dass du sagst, ich suche mir jemanden in der Gemeinde, in der Kleingruppe, mit dem ich wirklich reden und beten kann. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, dass du das, was du gehört hast, weitergibst, dass du das Wort Gottes weitergibst. Es ist wirklich gefährlich, wenn du hierher kommst oder wenn du in irgendeinen Gottesdienst gehst oder irgendeinen Podcast hörst und sagst, jetzt bin ich geistig gewachsen, weil ich mir den Podcast oder die Predigt angehört habe. Wenn du nicht sagst, mach keine Hausaufgaben, wirst du nicht geistig wachsen. Du musst verstehen, dass du Hausaufgaben machen musst und die sind zu Hause, die Hausaufgaben. Wenn du denkst, ich höre was über Gott, jetzt habe ich sein Wort gehört und jetzt habe ich Wachstum erlebt, und dann nach Hause gehst und nichts tust, hast du nicht wirklich Wachstum erlebt. Du wirst nicht geistig wachsen, glaub es mir. Im 1. Timotheus 4 schreibt Paulus an Timotheus, 1. Timotheus 4, ab Vers 7, er sagt, vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen oder Märchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Und er sagt, körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistiges Training ist noch viel wichtiger. Denn es verspricht Gewinn, wie in diesem, wie auch im zukünftigen Leben. Also Muckibude ist gut, ja? Sport machen ist gut, ist wichtig. Es ist gut, dich richtig zu ernähren. Es ist gut, fit zu werden, fit zu bleiben und abzunehmen und keine Ahnung. Es ist alles richtig, körperlich fit zu werden und fit zu bleiben. Aber viel wichtiger ist, dass du geistig fit wirst und dass du geistig fit bleibst. Das sage ich auch zu mir. Und dafür müssen wir investieren. Genauso wie du sagen musst, ich muss heute ins Fitnessstudio. Ich muss mich auf mein Fahrrad setzen. Ich will heute spazieren gehen. Ich möchte heute schwimmen. Heute esse ich keine 3 Tüten Chips, sondern nur eine. Dass du sagst, ich will geistig fit werden. So wie ich körperlich versuche, fit zu werden. Wie kannst du das tun? Ganz kurz, 5 kurze Entscheidungen, die wir auch in unserer Vision haben. So ein kleiner Exkurs, nur 5 kurze Punkte dazu. Der erste Punkt ist, dass du Gott mehr kennenlernst und dass du Gott kennenlernst überhaupt. Dass du dich entscheidest, geistige Gewohnheiten in deinem Leben zu etablieren. Was heißt das? Dass du in der Bibel liest. Ganz ehrlich, frag dich, wie viele Minuten habe ich letzte Woche in der Bibel gelesen? Wie viele Kapitel habe ich denn in der Bibel gelesen letzte Woche? Wie viel habe ich denn gebetet? Wenn du nicht liest, wenn du nicht betest, also wenn du das Wort Gottes nicht liest, wirst du nicht wachsen, glaub es mir. Du wirst nicht wachsen. Und das Problem, weil es wird eine Zeit kommen, und die kann morgen schon sein, dass dieses Ganze um uns herum zusammenbricht, dass vielleicht ein Krieg ausbricht, eine Verfolgung einsetzt. Ja, und dann hast du nicht mehr das Wort Gottes auf deinem Smartphone, weil vielleicht alles weg ist, alles zusammenbricht, kein Strom mehr ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert. Aber dann hast du nur das, was du in deinem Herzen hast, was du verstanden hast, was du auswendig gelernt hast. Der zweite Punkt ist Freiheit erleben. Ja? Freiheit erlebst du nur im Kontext in Beziehungen. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Kleingruppen-Neu-Season gestartet. Such dir eine Kleingruppe. Entscheide dich, dabei zu sein. Willst du wachsen, musst du Zweierschaft haben. Du musst eine Kleingruppe haben. Das vierte ist Bestimmung entdecken. Ja, Bestimmung. Warum hat Gott mich gemacht? Wozu hat er mich gemacht? Warum bin ich hier? Was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Kann man durch Next Steps entdecken. Und in dem Moment, wo du sagst, Gott, ich will dir nachfolgen, ich will dir einfach dienen, ich will das machen, was du mir aufs Herz legst, machst du einen Unterschied. Gott hat dich hier auf der Erde gelassen nach deiner Bekehrung, weil er möchte, dass du anderen Menschen von Jesus erzählst, weil du gesund werden sollst, aber weil du auch das Evangelium weitergeben sollst. Er hat dich auf diese Erde gelassen, um ihn zu ehren, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ihn zu lieben, gesund zu werden und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Der dritte und letzte Punkt heute, das ist ganz wichtig jetzt auch. Du musst schonungslos sein. Ich muss schonungslos sein. Was heißt das? Du musst quasi erbarmungslos sein. Ja? Hört sich ein bisschen jetzt heftig an. Du musst radikal sein in deiner Nachfolge. Du musst schonungslos sein. Du musst echten Eifer haben. Du musst wirklich die Begeisterung und diese Freude haben zu sagen, Gott, ich will dir wirklich nachlaufen. Es gibt Dinge in deinem Leben, gerade jetzt, gerade heute, vielleicht schon ganz, ganz lange, die dich wirklich davon abhalten, zu wachsen, weiterzukommen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die dich vielleicht davon abhalten, dass du gerettet wirst eines Tages. Weil es heißt ja nicht einmal die Hand gehoben und immer Jesus und ich bin gerettet, sondern Jesus sagt, wenn du das tust, was ich dir sage, was mein Vater dir sagt, ja, wirst du gerettet. Wenn du in dem drinne bleibst, was Gott dir gibt, wirst du gerettet. Nicht einmal die Hand gehoben und immer gerettet, sondern Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Das heißt, es gibt Dinge in deinem Leben, die dich davon abhalten zu wachsen. Es gibt einen Feind, es gibt jemanden, der absolut interessiert daran ist, dein Leben kaputt zu machen. Aber das meiste, was ich bei mir gemerkt habe, seit ich ein Kind Gottes bin, ich weiß, ich habe den Heiligen Geist, ich weiß, Jesus ist bei mir und der Feind ist auch da, ja, der ist da, der macht das Leben einem manchmal wirklich auch ganz, ganz schwer. Aber wir haben auch Waffen, ja, wir haben eine Autorität und einen Schutz in Gott. Das Wichtigste ist mein Charakter und da habe ich oft immer noch einen sehr kaputten Charakter. Ich habe einen kaputten Charakter und der hält mich ab, davon geistig zu wachsen. Ich habe kaputte Gedanken und diese Gedanken müssen erneuert werden. Und wie geht das? Nur durch das Wort Gottes, durch Wahrheit. Ich habe Bequemlichkeit in meinem Leben. Und weil ich bequem bin, hält mich das davon ab, geistig zu wachsen. Ich lasse vielleicht Sünde in meinem Leben drinne und das hält mich davon ab, geistig zu wachsen. Und ich bin faul, vielleicht. Vielleicht bist du auch faul, ich weiß es nicht, aber Faulheit hält davon ab, geistig zu wachsen. Ah ja, Gebetstreffen, okay, habe ich keinen Bock drauf heute. Ach, Gottesdienst, ach, ich kann auch zu Hause bleiben. Wieso muss ich denn heute lesen, Herr? Wieso? Wisst ihr, was ich meine? Gott gibt uns eigentlich alles, aber oft bin ich zu bequem. Ich bleibe lieber auf meinem Sofa sitzen und chill eine Runde und bin faul, anstatt zu sagen, nein, Herr, und gerade erst jetzt. Und gerade ist jetzt das, was du mir gezeigt und gesagt hast, ich möchte da weitergehen. Ich habe es oft erlebt, ich bin müde. Pastor, kannst du bitte beten? Dann bete ich. Ja? Anstatt dass die Leute in der Gruppe beten, betet dann der Pastor. Oder Leute sagen, wieso darf ich denn nicht mit der Frau schlafen, auch wenn ich nicht mit der verheiratet bin? Das ist doch altmodisch, was du da sagst. Und das Wort Gottes übrigens ist auch absolut altmodisch. Und weißt du, was das sind? Das sind alles Lügen. Das sind Lügen, 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 die die Menschen heute glauben. Das ist der Zeitgeist. Und das Problem ist, ein Christ, ich rede jetzt von uns Christen, von uns, die wir wiedergeboren sind, ein Christ, der in Ketten bleibt, gefangen bleibt und mit Kompromissen herumläuft, wird niemals frei werden. Und Gott sagt, du musst schonungslos sein, Andreas. Wenn du was erkannt hast durch mein Wort, musst du das wirklich mit der Hilfe des Heiligen Geistes und mit der Hilfe deiner Geschwister, musst du diesen Prozess weitergehen und lernen. Du musst frei werden und ich will dir dabei helfen. Ich habe mich damals ja für Jesus entschieden, vor langer, langer Zeit und ich war spielsüchtig. Und damals am Anfang hat Gott manchmal krasse Wunder getan, für mich jedenfalls. Und ich war spielsüchtig, war verstrickt und ich habe mich eines Abends hingekniet, ich habe Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, Jesus, ich will nicht mehr in diese Spielothek gehen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielsucht. Ich habe gesagt, Jesus, mach mich frei. Habe ich gebetet, ich habe gebetet, mach mich frei, Herr. Und dann war innerlich in mir so eine Stimme und er sagte, dann sei frei. Und in dem Moment war es so, ich habe es schon mal erzählt, ich weiß, als wenn jemand so einen Schalter umlegt. Und da, in dem Moment war ich frei, also ganz easy, ganz einfach. Das heißt, Gott gibt dir eigentlich alles, du musst eigentlich nur sagen, ja Herr, ich will wachsen, ich will das. Und dafür ist seine Gnade da, heute Morgen, sein Wort ist da. Der Heilige Geist ist hier, deine Geschwister sind da, ja. Und ich sage dir eins, der Teufel ist sehr kreativ daran, dich vom Weg wieder abzubringen oder dass du gar nicht diesen Weg nimmst. Der Teufel wird alles daran setzen, wenn du Jesus kennengelernt hast, dich von diesem Weg wieder abzubringen oder dich lahmzulegen. Oder dass du lahm bleibst, dass du nämlich dieser Christ in diesem Käfig bist. Der Christ, der Ketten um sich hat, der gebunden ist, der in Sünde bleibt und der sagt, okay Gott, also das sagt das Wort Gottes, das mache ich so ein bisschen und ich bleibe auch in meinem alten Leben, ich mache das so, wie ich das möchte. Funktioniert nicht. Jesus sagt, er spricht hier von Dornen. Er sagt, ich komme jetzt zum letzten Punkt ja hier, Unkraut. Er sagt, der dritte Boden ist folgender. Er redet hier von Dorngestrüpp oder Unkraut. Er sagt, wieder andere Körner fielen mitten ins Dorngestrüpp, Vers 7. Diese schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass sie es schließlich erstickte. Und er sagt dann hier Folgendes in Vers 14. Er sagt, diese Menschen, ja, also sie hören die Botschaft, sie hören das Wort Gottes, aber dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Das heißt, du fängst geistig an zu wachsen am Anfang, aber dann kommen drei Dinge. Und Jesus sagt, die Sorgen des Alltags kommen. Und die Sorgen des Alltags werden, ich möchte dir was heute Morgen sagen, die Sorgen des Alltags werden, solange du lebst, niemals abnehmen. Es wird immer so bleiben. Es wird sogar noch heftiger. Und wir leben heute in so einer stressigen Zeit, so einer Zeit, wie wir heute leben, hat euch letztens jemand gesagt, was wir in einem Monat an Input haben, an Informationen, das hatten die Leute im Mittelalter ihr ganzes Leben. Das heißt, das Wort heute ist Stress. Die Sorgen des Alltags bedeutet Stress. Und das griechische Wort dafür ist Merimna. Und das bedeutet, in alle Richtungen gezogen, zu allen Verpflichtungen hingezogen. Zu viele Verpflichtungen bedeutet dieses Wort. Die Sorgen des Alltags werden nicht abnehmen, die werden bleiben. Aber die Sorgen des Alltags werden dich von Glauben abziehen, wenn du dem nachgehst. Das Zweite ist die Verführung durch den Wohlstand. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Ich habe gedacht, die verfolgten Christen in Asien, in China oder was ich vielleicht in Afghanistan haben nicht das Problem, weil dort haben sie keinen Wohlstand. Aber wir leben hier in einem Wohlstand noch. Und dieses Wort Wohlstand kannst du auch mit Bequemlichkeit gleichsetzen. Ich weiß nicht, was dein persönlicher Wohlstand ist. Aber wenn du deinem persönlichen Wohlstand Raum gibst, dann wirst du keine Zeit für Jesus haben. Du wirst nicht wachsen. Du wirst in diesem Wohlstand gefangen bleiben. Du wirst nicht weiterkommen. Der dritte Punkt ist, den Jesus sagt, Vergnügungen des Lebens. Vergnügen ist wie Unkraut. Es gibt gute Sachen. Man darf Sport machen. Man darf auf einen Film gucken. Man darf alles machen. Aber wenn dein Leben sich nur um Vergnügen dreht, und du sagst, ich bin nur zu beschäftigt, also die Serie muss ich auch noch gucken und das ist auch noch bei Netflix und ach so, ich will eigentlich noch Fußball spielen und Urlaub muss ich auch noch machen und das muss ich noch machen und ich habe so viele Termine und ich habe so viele Hobbys, die so genial sind, nichts gegen Hobbys, nichts, dass du dich ehrenamtlich bei der Feuerwehr einsetzt, alles gut, aber wenn das deine Zeit komplett in Anspruch nimmt und du keine Zeit für Gott hast, dann sind das die Vergnügungen des Lebens, von denen Jesus spricht und diese Vergnügungen sind wie Unkraut und sie machen dein geistiges Leben kaputt. Hast du schon mal überlegt, was es braucht, damit Unkraut wächst? Schon mal drüber nachgedacht? Es wächst von alleine. Unkraut braucht keine Planung. Es braucht keine Anzucht. Für Unkraut musst du nichts tun. Unkraut wächst von ganz alleine. Unkraut bedeutet immer ein Zeichen von Vernachlässigung. Das heißt, du kümmerst dich nicht um deinen Garten. Du kümmerst dich nicht um deinen Boden. Und wenn Unkraut in deinem Leben ist, egal in welchem Bereich, dann bedeutet das immer, dass du diesen Bereich vernachlässigst. Vielleicht hast du deine Beziehung, deine Ehe vernachlässigst und dein Mann, deine Frau geht irgendwann fremd oder ist fremd gegangen. Vielleicht sind deine Kinder total neben der Spur, weil du die Erziehung vernachlässigt hast. Vielleicht hast du deine Beziehung zu Gott vernachlässigt und da sind Dinge in dein Leben hineingekommen, wo du sagst, oh Mann, da habe ich das Unkraut nicht rausgezogen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich sage dir heute Morgen, das Wort Gottes ist wie ein Unkrautentferner. Ja? Du musst es nur anwenden. Was kann man bei Unkraut tun? Wenn ich jetzt euch Gartenfreunde fragen würde, also ich bin kein Gartenfreund, weil ich gar keine Ahnung habe, ich kann Rasen mähen, aber Garten, lass mich in Ruhe damit. Aber weißt du was, wenn du einen Gärtner fragst oder eine Hausfrau oder irgendjemanden, der einen Garten hat oder so einen kleinen Balkongarten, was macht man mit Unkraut? Du musst es schonungslos rausziehen, du musst es entfernen. Du darfst nicht freundlich mit diesem Unkraut umgehen. Du musst es verbrennen mit so einem Brenner. Du kannst da Chemie raufhauen, du kannst es auch rausziehen mit irgendwelchen Werkzeugen. Aber Unkraut erstickt dein geistiges Leben. Und deswegen musst du schonungslos sein mit diesem Unkraut in deinem Leben. Ich sage dir, wenn du das Unkraut nicht tötest, wird es größer werden, stärker werden und aus diesen kleinen, grünen, lustigen Pflanzen werden irgendwann Dornen. Und ich weiß nicht, wenn du mal in die Dornen gefallen bist oder durch Dornen durchgehen möchtest, du bleibst hängen, hast keine Chance. Irgendwann werden diese Dornen dein Leben überwuchern und du wirst sagen, hätte ich mal dieses Unkraut rausgezogen. Egal was es ist, bring das heute Morgen zu Jesus. Das letzte jetzt hier mit dem Boden. Jesus sagt dann zum Schluss Folgendes, und das ist das, was Gott möchte. Das ist das, was Jesus heute Morgen zu dir sagt. Vielleicht kannst du mal kurz überlegen, bevor ich zum letzten Punkt jetzt komme, wo du stehst. Ob du beim ersten Boden bist, beim zweiten oder beim dritten oder ob du bei dem vierten hier bist. Jesus sagt, und dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Ja? Was machen diese Menschen? Sie hören die Botschaft, so wie die anderen auch, aber sie nehmen sie mit einem aufrichtigen und bereitwilligen Herzen an. Sie sind ehrlich, sie sind authentisch. Sie geben ihre Schwächen zu, aber sie bleiben an Jesus dran. Und sie halten treu daran fest. Das heißt, sie sagen, Gott, ich halte treu an dir fest. Sie lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Und das machst du nicht alleine, sondern das macht er in dir. Das heißt, Gott möchte, er möchte, dass du dieser fruchtbare Boden wirst, bleibst, bist. Ja? Er möchte, dass dein Herzensboden noch mehr kultiviert wird. Gott möchte am liebsten mit so einer großen Egge da durchgehen und sagen, ich möchte das Herz von Andreas oder von Doro oder wer, wie auch immer du heißt, ganz neu pflügen. Ich möchte es ganz neu kultivieren. Ich möchte da Dünger raufmachen. Ich möchte da Wasser raufkippen. Ich möchte, dass die Sonne scheint. Ich möchte, dass dein Herzensboden gesund wird. Und wenn er gesund ist und wird, wirst du automatisch mehr Frucht bringen. Schau dir Leute in der Gemeinde an, wo du das schon siehst. Ja? Wenn du sie fragen würdest, würden sie sagen, ja, ich bin einfach an Jesus dran geblieben. Ich liebe Jesus, ich bleibe einfach an ihm dran und Gott hat es getan. Ja, ganz einfach. Okay, zum Schluss, ja, lass uns beten. Ich möchte dich einfach warnen, ich möchte dich auch warnen. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen hart heute oder Ermahnung viel, aber sobald du aus diesem Gottesdienst rausgehst, wird der Satan versuchen, das, was du heute gehört hast, wieder rauszureißen. Er wird versuchen, dir zu sagen, ach, siehst du, ist doch alles nicht so, wie es gepredigt worden ist oder wie das Wort Gottes das sagt. Er versucht, diese Saat zu rauben, die Gott dir gibt. Wenn Gott dir immer eine Saat gibt, immer was Gutes gibt, auch morgens vielleicht, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und vielleicht irgendwie was liest oder einen Podcast hörst oder Lobpreis machst. Und wenn du ermutigt bist, will der Teufel das immer dir wieder rauben. Deswegen lass es dir nicht rauben. Treffe täglich die Entscheidung, ich will mit Jesus wachsen. Ich will vorwärts gehen. Ich will Gemeinschaft haben mit ihm und ich will echt da weiterkommen, ja. Und der Heilige Geist ist da und lass uns einfach jetzt nochmal stille werden, ganz kurz. Ich gebe dir nochmal so 20 Sekunden Zeit, dass du überlegst, wie sieht mein Herzensboden aus heute Morgen? Wo bin ich, wo stehe ich?